Hallo und herzlich willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Wie geht es Ihnen? Wie geht es euch heute? Die Antwort darauf hängt womöglich auch davon ab, was ihr heute gegessen und wie ihr es vertragen habt. Blähbauch nach dem Genuss von Äpfeln, Unwohlsein, Magenschmerzen oder sogar Durchfall nach dem Milchkaffee, Hautausschlag, Kopfschmerzen. Die Symptome einer Nahrungsmittelunverträglichkeit sind vielfältig. Mittlerweile leiden schätzungsweise 20% der Menschen in Deutschland an einer Lebensmittelunverträglichkeit, Sensitivität oder Allergie, so zumindest das Ergebnis einer repräsentativen Ernährungsstudie der Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2021. Das Problem scheint auch in unserem modernen Lebensstil zu liegen. Unser Körper wird mit einem Übermaß an chemisch-synthetischen Stoffen, stark verarbeiteten oder hochgezüchteten Lebensmitteln konfrontiert. Stress, Hektik und Überforderung reizen das Immunsystem zusätzlich. Und auch Medikamente wie Antibiotika sind als Auslöser für Unverträglichkeiten und Allergien bekannt. Wie kann es uns gelingen, wieder ein genussvolles, gesundes Leben ohne Beschwerden zu führen? Dafür müssen wir zunächst mal herausfinden, was genau wir nicht vertragen. Wie wir Nahrungsmittelunverträglichkeiten auf die Spur kommen, was der Unterschied zwischen einer Unverträglichkeit und einer Allergie ist und was wir ganz natürlich tun können, damit es uns einfach besser geht. Darüber sprechen wir in dieser Folge mit Diana Ludwigs, langjährige Reformhausinhaberin und erfahrene Ernährungsberaterin, die an der Reformhaus-Fachakademie in vielen Fortbildungsseminaren intensiv ausgebildet worden ist. Und ich sage ein weiteres Mal ganz herzlich willkommen hier bei uns im Reformhaus-Podcast. Hallo Frau Ludwigs.
Hallo Frau Feldmann-Uhl, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich zum Essen einlade, dann frage ich mittlerweile nicht nur, wer ist Vegetarier oder wer ist vegan, wenn ich es nicht eh schon weiß, sondern auch, wer kann was nicht vertragen. Ich weiß nicht, ob man das früher auch gemacht hat. Also Nahrungsunverträglichkeiten oder sogar Allergien, da gibt es ja verschiedene Studien. Eine kann ich zitieren von der Techniker Krankenkasse aus 2021. Die hat herausgefunden, dass jede fünfte Deutsche an einer Lebensmittelunverträglichkeit oder eben Allergie leidet. Ja, Sie arbeiten auch als Ernährungsberaterin. Ist das ein Problem, mit dem Sie häufig konfrontiert werden im Reformhaus?
Also ich habe schon das Gefühl, dass es immer häufiger wird. Im Bereich Heuschnupfen und so, finde ich, da nimmt es drastisch zu, was sich natürlich auch auf andere Allergien auswirken kann, ne? Aber da, finde ich, haben wir viel mehr Beschwerden. Also ich kenne auch ganz viele Leute, die noch nie mit Heuschnupfen zu tun hatten und plötzlich jetzt damit zu tun haben. Und Unverträglichkeiten haben wir auch definitiv eine Zunahme. Zum Beispiel auch besonders hier so Fructose hat man früher nicht so gehört, ne? Oder Histaminunverträglichkeit. Das hat schon deutlich zugenommen.
Und vielleicht müssen wir am Anfang überhaupt mal den Unterschied machen, eine klare Trennung zwischen Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Nahrungsmittelallergie. Ich glaube, das Zweite ist auf jeden Fall schon mal eine verschärftere Stufe.
Ja, also bei einer Allergie, da ist es halt so, dass unser eigenes Immunsystem im Grunde fälschlicherweise eine Reaktion hat auf eigentlich harmlose Eiweißbestandteile in den Lebensmitteln und löst so unmittelbar Reaktionen aus, wie Hautausschlag, Juckreiz oder laufende Nase, bis hin zu richtig akuter Atemnot, ne, und manchmal hat man das Gefühl, man könnte gerade ersticken, oder eben auch Magen-Darm-Beschwerde. Im Gegensatz dazu, die Unverträglichkeiten treten meistens, nicht immer, aber meistens, etwas zeitversetzt auf. Und zwar, weil man die Lebensmittel einfach nicht richtig verdauen kann, zum Beispiel, dass sie nicht richtig verarbeitet werden. Und manchmal Stunden später treten dann Beschwerden auf, wie auch Blähungen oder Durchfall, Verstopfung, bis hin zu Kopfschmerzen und Migräne. Und oft fühlen die Leute sich auch so müde und abgeschlagen.
Das heißt, Nahrungsmittelallergie, das muss man natürlich auf jeden Fall bei einem Verdacht mit dem Arzt abklären. Da muss man ja auch ein Notfallmedikament dabei haben. Ich muss da zurück zum Abendessen kommen, eine Einladung. Da habe ich eben nicht nach Allergie gefragt. Und ein Freund von mir fragte beim Salat, den ich mit Haselnussöl angemacht hatte, sagte, ja, da sind ja keine Nüsse drin. Und ich so, nee, sind nicht, aber ich habe eben mit Haselnussöl gearbeitet und er guckte mich nur panisch an und rannte nach draußen und holte sein Medikament. Also bisschen gruselige Situation, muss ich sagen. Also Nahrungsmittelallergie, da ist das Immunsystem absolut im Ausnahmezustand. Dieses Beispiel mit den Nüssen ist so ein Klassiker, oder?
Ja, also Erdnüsse und auch verschiedene Nüsse lösen oft diese Allergien und diese Atemnot aus. Aber auch zum Beispiel gibt es Fisch- oder Schalentierallergien, Kuhmilch, Hühnerei, Soja, Weizen, manche auch auf Erdbeeren. Ich glaube, das sind so die häufigsten, die so auftreten an Nahrungsmittelallergien. Allerdings hatten Sie ja eben gesagt, derjenige hatte den Panik bei Haselnussöl bekommen. Und da gibt es vielleicht noch zu sagen, wenn ich eine Nussallergie zum Beispiel habe, eine Erdnussallergie oder Haselnussallergie, dann bin ich ja auf das Eiweiß in den Nüssen allergisch. Und wenn ich jetzt ein reines Öl habe, was vielleicht auch noch raffiniert ist, dann ist das ja ein hundertprozentiges Öl und enthält kein Eiweiß mehr. Und normalerweise können die Leute das tatsächlich dann vertragen. Dann hätte er vielleicht nicht gleich in Panik ausbrechen müssen. Aber wenn man auf ganz Nummer sicher gehen will, muss man ja jetzt nicht ausgerechnet ein Erdnussöl oder ein Haselnussöl nehmen, ne? Also man kann dem ja auch aus dem Weg gehen.
Genau, wenn ich es gewusst hätte, wenn ich gefragt hätte, also ich war dann ganz froh, dass nichts passiert ist. Aber gut zu wissen, dass das ein Unterschied ist. Was ich mich in dem Zusammenhang auch frage, weil Sie auch gerade Heuschnupfen schon am Anfang genannt haben, da gibt es ja die Möglichkeit, sich desensibilisieren zu lassen. Geht das auch bei einer Lebensmittelallergie?
Also eine Desensibilisierung für Nahrungsmittel gibt es leider noch nicht. Also zumindest nicht hier bei uns in Deutschland. Das ist mir nicht bekannt. Das heißt also, dass man, wenn man wirklich eine Nahrungsmittelallergie hat, dass man diese allergieauslösenden Lebensmittel wirklich meiden sollte und man muss denen aus dem Weg gehen. Und wie Sie schon sagten, ein Notfallset, wenn man das weiß, sollte man immer ein Notfallset dabei haben.
Ja, weil wie oft liest man dann, kann Spuren von enthalten, auch bei Lebensmitteln, wo man gar nicht darüber nachdenkt, dass da vielleicht jetzt zum Beispiel Nüsse drin sind. Also da muss man immer genau gucken. Wir sprechen hier ja aber über die etwas mildere Form, sage ich mal, nämlich über Nahrungsunverträglichkeiten. Aber das will ich jetzt auch gar nicht sozusagen kleinreden, weil das kann einem das Leben richtig schwer machen und auch wirklich ein genussvolles Leben beeinträchtigen. Denn ja, Sie haben es ja eben gesagt, das sind Probleme, die kommen so ein bisschen zeitverzögert, aber dann oft mit Macht von Bauchschmerzen, Blähungen bis hin zu Verstopfung oder auch eben dem Gegenteil, da ist alles dabei. Wer das hat, weiß, wie sehr man darunter leiden kann. Das ist echt nicht lustig. Wie fängt man denn an, sozusagen, man beobachtet sich ja selber und hat vielleicht auch so einen Verdacht, dass man vielleicht so ein bestimmtes Lebensmittel einfach nicht verträgt oder nicht mehr verträgt. Das kann sich ja auch entwickeln mit der Zeit. Ja, wie kann ich den Übeltäter dingfest machen?
Also ich empfehle den Leuten, ein Ernährungstagebuch zu führen, wo man alles aufschreibt, was man isst, welche Uhrzeiten, welche Beschwerden auftreten, nach welcher Zeit und mit welcher Häufigkeit. Und somit kann ich eigentlich ganz gut herausfiltern, welche Lebensmittel ich nicht so gut vertrage. Und wenn ich denn halt diesen Verdacht darauf habe, dann kann ich natürlich auch einen Arzt aufsuchen und dann mit bestimmten Tests herausfinden, welche Art Unverträglichkeit ich wirklich habe und das entsprechend bestätigen lassen.
Also es fängt bei der genauen Selbstbeobachtung an. Ein Ernährungstagebuch kann da sehr hilfreich sein. Auf der Suche nach den berühmten Intoleranzen, das ist ja das Wort, was man eben häufig hört in dem Zusammenhang. Nahrungsintoleranzen gibt es so einige. Sie haben eben Fructose schon genannt, Fructoseintoleranz, Histaminintoleranz, was sehr bekannt ist, ist natürlich die Laktoseintoleranz, aber auch Glutenintoleranz. Und bevor wir auf diese ganzen Intoleranzen eingehen, Vielleicht nochmal auch da die Frage im Gegensatz zur Allergie. Da haben wir eben gesagt, bei Nahrungsallergien kann man sich nicht desensibilisieren lassen. Aber Unverträglichkeiten, sich sozusagen wieder langsam an bestimmte Lebensmittel gewöhnen, ist doch eigentlich möglich, oder?
Manchmal ja und manchmal nein. Da gehen wir gleich noch ganz gezielt drauf ein, aber es gibt schon, also Fructoseintoleranz zum Beispiel, ja, oder eine Glutensensitivität, die könnte ich auch wieder ja so verbessern, dass ich es wieder vertragen kann und dass es mir dann besser geht. Bei manchen anderen Sachen funktioniert es auch nicht. Also ich würde das nicht pauschal sagen, das ist bei allen Unverträglichkeiten möglich.
Okay, ja, dann gehen wir doch mal die Unverträglichkeiten durch und ich glaube, fangen wir mit dem an, was die meisten schon mal gehört haben oder schon mal gelesen haben im Regal, nämlich laktosefreie Produkte. Also es geht um Laktoseintoleranz, das heißt, man kann den Milchzucker nicht vertragen, man kann Milchprodukte schlicht und ergreifend nicht vertragen. Und ja, auch gleich die Frage, welche Symptome da typischerweise auftreten bei einer Laktoseintoleranz.
Es handelt sich im Grunde genommen um den Milchzucker, den ich nicht aufspalten kann. Also Milchzucker ist die Laktose und ich brauche dazu bestimmte Enzyme, die mein Körper, wenn ich da eine Unverträglichkeit habe, die ich einfach nicht genügend bilde. Und das ist die Laktase und die Laktase würde die Laktose aufspalten. Und dieser Vorgang, der kann dann nicht getätigt werden oder nur unzureichend. Und das führt dann tatsächlich zu Bauchschmerzen, Blähungen und Durchfall zum Beispiel. Das sind so die Hauptsymptome.
Ja, was tun? Also klar, das ist ja auch eine, sage ich mal, eine ernährungsmedizinische Empfehlung, dass man Milchprodukte eben als tierisches Produkt meiden sollte, weil es sehr gute pflanzliche Alternativen gibt. Aber vielleicht hat man ja auch einfach mal Lust auf einen Käse oder auf einen Joghurt. Also ich kenne Leute, die sagen, oh, ich möchte mal wieder sowas essen und werfen dann vorher eine Pille ein.
Das ist eine Möglichkeit, also wenn ich die Laktase quasi vor dem Essen zu mir nehme, dann habe ich ja das Enzym eingenommen, was die Laktose spaltet im Milchzucker und dann kann ich das auch mal vertragen. Ist vielleicht eine gute Möglichkeit, wenn ich mal essen gehe oder so, wenn ich mir vielleicht auch nicht sicher bin, ist da was drin oder nicht. Eine andere Möglichkeit ist einfach, seinen Milchkonsum einzuschränken. Wir haben oft in Deutschland nicht eine absolute Laktoseunverträglichkeit, sondern oft können wir Laktose, den Milchzucker in kleineren Mengen noch ganz gut vertragen. Da würde ich immer unterscheiden und vielleicht auch mit dem Ernährungstagebuch herausfinden, wie viel kann ich vertragen. Wenn ich jetzt Milch trinke, das ist das, was am meisten Milchzucker enthält, die würde ich weitgehend meiden. Also es gibt ja genügend pflanzliche Alternativen zu Milch und da könnte man ja zu Sojadrink, Mandel- oder Haferdrink auch greifen, die ja auch wirklich sehr schön schmackhaft sind und definitiv keine Laktose enthalten. Ich kann auch pflanzliche Joghurtalternativen wählen, spricht nichts dagegen, aber es gibt auch mittlerweile im Markt, denke ich, genügend laktosefreie Produkte, wo der Milchzucker im Grunde genommen schon gespalten ist. Und dann kann ich es auch wieder essen. Dann kann ich auch mal einen normalen Joghurt essen, wenn mir danach ist. Also ich finde, dass die Laktoseintoleranz heutzutage nicht mehr so viele Probleme gibt, mich damit trotzdem auch genussvoll und gesund ernähren zu können.
Und sonst, wenn man eben laktoseintolerant ist, haben Sie da sonst noch Empfehlungen, was man sich Gutes tun kann, um die Sache zu beruhigen, hätte ich beinahe gesagt. Also na klar, man sollte möglichst vermeiden. Haben Sie da sonst noch Empfehlungen?
Also wenn ich wirklich mal denn zu viele Blähungen entwickle, ne, oder bis hin zu Durchfall, dann kann ich mir mit kleinen Dingen helfen, wie zum Beispiel einen Magen-Darm-Tee, zum Beispiel den Angora-Tee aus Peru, das ist ein Arzneitee, der alles so ein bisschen entspannt und gegen Blähungen wirkt, beruhigend wirkt, ne? Oder wenn es noch intensiver ist, könnte ich zum Beispiel auch Magen-Darm-Gel von Hübner nehmen. Das bindet zum Beispiel die überschüssigen Gase, die sich gebildet haben, oder auch die Säuren und beruhigt das Ganze denn, ne? Also wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, kann ich auf diesem Wege das Ganze denn lindern. Ich kann auch eventuell im Nachhinein noch die Laktase in der Tablettenform zu mir führen, so dass ich das Ganze hinten raus etwas lindere dennoch. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn ich es vielleicht vorher vergessen habe, wenn ich aus Essen gegangen bin.
Ja gut, aber eben wie Sie sagen, manchmal ist es unklar, wenn man essen war, dann war doch eben was drin und umso besser, dann hat man auch ein bisschen was an der Hand. Natürliche Helferlein, Angorati und Magen-Darm-Gel von Hypnose. Das hatte ich, glaube ich, auch schon in der Handtasche. Das war die Laktoseintoleranz. Sehr bekannt oder ich glaube, viele kennen auch das Wort Fructoseunverträglichkeit, Intoleranz. Also da geht es um Fruchtzucker. Wie der Name schon sagt, da ist es vor allem das Obst, das ja im Grunde schwer zu verdauen ist. Gibt es da eigentlich besonders unverträgliche Früchte, sage ich mal, wo besonders viel Fruchtzucker enthalten ist? Wo würden Sie eher die Finger von lassen oder welches Obst könnten Sie empfehlen bei einer Fructoseintoleranz? Was kann man vielleicht noch eher vertragen?
Also die meisten können ganz gut Himbeeren und Johannisbeeren, Erdbeeren vertragen. Rhabarber ist auch oft gut verträglich und ansonsten vielleicht noch Aprikose und Honigmelone. Allerdings gibt es auch wirklich gute Listen, wo man das nachlesen kann, wie viel Fructose in diesen Lebensmitteln enthalten ist. Aber das wären so die Sorten, die ich am meisten empfehlen würde.
Und da frage ich mich natürlich, Obst ist ja nun mal sehr gesund und wird auch empfohlen, möglichst viel Obst zu essen. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen doof, sage ich mal, ne? Wenn man möchte sich gesund ernähren und hat vielleicht eine Fructoseintoleranz, wie kann man das auffangen?
Also erstmal ist zu sagen, dass man 2 Handvoll Obst am Tag essen sollte und nicht viel hilft viel, ne? Weil sonst insgesamt der Zucker immer generell zu viel ist. Also ist besser, denn auf Gemüse zurückzugreifen. Auf der anderen Seite ist Fructose halt auch nicht nur im Obst enthalten, sondern eben auch im Gemüse oder zum Beispiel auch im Getreide. Und viel, viel mehr auch in den normal gesüßten Speisen, also in Süßigkeiten, weil im normalen Haushaltszucker, in Rohrzucker und auch in Honig ist sehr viel Fructose enthalten. Das Hauptproblem ist eigentlich gar nicht, dass man überhaupt gar kein Obst mehr essen kann. Na, das geht schon in kleineren Mengen und vielleicht auch so ein bisschen verpackt im Müsli, dass man es nicht die Fructose so ganz alleine ins Blut schießt. Aber man sollte generell auch auf die Süßigkeitenzufuhr achten. Und das finde ich noch viel wichtiger. Und wenn ich jetzt so alternativ gesüßte Produkte esse, zum Beispiel mit Reissirup, der fructosearm ist, dann kann ich auch sowas etwas besser vertragen. Ja, aber insgesamt sind wir da wieder bei der gesunden, ausgewogenen Ernährung. Und dann kann ich mit den Obstsorten, die ich genannt habe, und da gibt es bestimmt noch einige mehr, auch bei einer Fructoseintoleranz trotzdem meine Obstzufuhr gewähren, die ich brauche, also diese 2 Handvoll am Tag. Das ist machbar.
Ja, gut, dass Sie das nochmal geklärt haben, wo überall Fructose drinsteckt. Und ja, ich sag mal so, wenn das Kind dann doch wieder in den Brunnen gefallen ist oder wenn man mal gesündigt hat, weil man nicht widerstehen konnte und der Bauch dann zwickt, was würden Sie da empfehlen?
Also erstmal gibt es vielleicht noch einen kleinen Trick, wenn ich jetzt wirklich mal einen Obstsalat esse, auch mit Früchten, die ich vielleicht vertrage, aber es ist dann doch relativ viel, weil es eine reine Sache ist, dann kann ich zum Beispiel ein bisschen Traubenzucker drüber machen. Das hilft schon mal als kleiner Trick, dass ich die Fructose im Obst dann besser vertrage. Ja, und ansonsten auch hier wirklich im Ernährungstagebuch wieder seine individuelle Grenze quasi herauszufinden, ne? Dass ich dann eben die Mengen, die ich essen kann an Fructose, auch esse, weil es ist ja ganz wichtig, dass ich an diese Nährstoffe rankomme. Wenn ich jetzt auf alles verzichte, nur auf Nummer sicher zu gehen, dann habe ich nachher Nährstoffdefizit. Das kann es denn auch nicht sein. Ne? Also es ist so ein bisschen Augenmaß angesagt. Ne? Lieber immer ein bisschen als einmal ganz viel und ich habe dann den Salat und mir geht es schlecht. Ne?
Ist das dann auch gut, wenn ich zu viel davon hatte? Da könnte ich mir dann auch einen Angora-Tee machen zum Beispiel.
Ja, also die Tee-Variante, was ich eben gesagt habe, Angora-Tee, was geht noch? Anis-Fenchel-Kümmel-Tee ist sicherlich noch lindernd. Dann, wenn es eher so ein bisschen Übelkeit auch ist, was man hat, dann könnte man sich auch einen Ingwer-Tee machen, auch dieses Magen-Darm-Gel. Das gilt eigentlich für alle problematischen Nebenwirkungen, die da auftreten, dass sowas lindern und helfen kann.
Also Laktose haben wir besprochen, Fructose haben wir besprochen, Gluten ist auch ein großes Thema und da muss ich gleich mal fragen, wie Sie das einschätzen. Ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, aber ich habe da manchmal den Eindruck, das ist auch so ein bisschen Modethema, wenn ich vor den glutenfreien Produkten stehe und mich dann immer frage, Mensch, haben jetzt wirklich so viele Leute Glutenunverträglichkeit oder ist das so ein Glaube, dass man sich grundsätzlich gesünder ernährt, wenn man glutenfrei isst? Wie schätzen Sie das ein mit der Glutenunverträglichkeit?
Also ich glaube tatsächlich auch, dass es ein Modetrend ist. Nicht jeder, der in den Laden kommt und sagt, ich möchte glutenfreie Lebensmittel, hat eine nachgewiesene Glutenunverträglichkeit, sondern viele wollen es einfach mal ausprobieren, weil es könnte ja sein, dass die Symptome, die ich habe, dann zu Glutenunverträglichkeit, zu Zöliakie passen und die wollen das dann einfach mal ausprobieren. Oft ist es so tatsächlich, dass man sicherlich, wenn man das mal ausprobiert, auch rauskriegen kann, wiederum mit dem Ernährungstagebuch, ob man vielleicht die Tendenz dazu hat oder nicht. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man eine Glutenunverträglichkeit, die Zöliakie, wirklich beim Arzt nachweisen lässt. Weil wenn man das hat, dann gehen auch nicht Spuren oder kleinste Mengen, weil das ist eine richtige Erkrankung. Da werden die Darmzotten durch das Klebeeiweiß im Weizen, die verkleben, die entwickeln sich zurück und unser Körper ist gar nicht mehr in der Lage, über den Darm genügend Nährstoffe, Mikronährstoffe, Makronährstoffe aufzunehmen und wir haben dann nachher richtige Mangelerscheinungen. Und das ist eine Sache, die muss dann unbedingt abgeklärt werden. Durch eine Dünndarmdiopsie wird das denn festgestellt. Na, wenn ich die denn quasi bestätigt bekommen habe, dann muss ich auch ganz strikt auf Gluten verzichten. Wohingegen dann diese Glutensensitivität, das ist eine Unverträglichkeit, die auch die gleichen Symptome haben kann wie Zöliakie. Na, dieses, ich sag jetzt mal, Völlegefühl, auch Durchfall, und Blähungen und dass es mir schlecht geht, das tritt ja bei sehr vielen Unverträglichkeiten auf. Migräne spielt hier vielleicht auch noch oft eine Rolle. Das können die gleichen Symptome sein, aber bei dieser Glutensensitivität wird nicht der Darm geschädigt, so wie bei Zöliakie. Das heißt, eine Glutensensitivität, wenn ich dann mal eine Zeit lang auf Gluten verzichtet habe und ich habe keine Zöliakie bestätigt bekommen vom Arzt, dann kann ich auch wieder anfangen und glutenhaltiges Getreide, ne, wie Roggen, Weizen, Dinkel etc. auch essen. Na, dann kann ich da wieder mich ranschleichen und die Sensitivität, die kann eventuell auch rückgängig gemacht werden und sich wieder neutralisieren. Wohingegen eine Zöliakie, der Darm, der kann sich zwar wieder erholen, dass die Darmzotten wieder funktionieren, aber wenn ich dann wieder glutenhaltiges Getreide esse, dann habe ich den gleichen Brassel wie vorher und der Darm wird wieder schlechter. Also das sind schon zwei Unterschiede und ich denke, das muss man unbedingt ärztlich abklären.
Ja, gut, dass Sie das vorab erstmal geklärt haben. Also das eine Extrem ist sozusagen, dass es so ein bisschen Mode geworden ist. Das andere Extrem ist eben die Zöliakie. Wir sprechen aber jetzt über ja die Weizensensitivität oder auch Weizenallergie gibt es ja auch. Sie haben eben auch andere Getreideformen genannt, aber ich verbinde das komischerweise immer mit Weizengluten.
Also Gluten ist in allen normalen Getreidesorten enthalten. Wenn ich eine Weizenallergie zum Beispiel habe, dann kann ich vielleicht Dinkel vertragen, weil die Eiweißzusammensetzung anders ist. Wenn ich aber eine Glutenunverträglichkeit habe, dann kann ich auch kein Dinkel und kein Roggen und keine Gerste vertragen. Aber es gibt ja genügend andere schöne Getreidesorten, die sogenannten Pseudogetreidesorten, wie Quinoa, Amaranth und Hirse, was zählt noch dazu? Mais, Reis, Buchweizen auch, obwohl das Weizen vorkommt, ist Buchweizen glutenfrei. Und da kann ich ja wunderbar mit kochen und Müsli mitmachen und auch mit backen, also das ist alles möglich.
Ja, und da, wie Sie sagen, es gibt viele Alternativen, gesunde Alternativen. Und was ich spannend finde, man kann sich da auch wieder so ein bisschen dran gewöhnen, offensichtlich, kann seinen Körper überlisten.
Ja, bei der Sensitivität auf jeden Fall. Ne? Also das kann man, wenn man da mal ein paar Wochen das weglässt, kann man wieder versuchen, in kleinen Mengen zu sich zu nehmen. Und das kann sich auch wieder regenerieren.
Sehr gut. Und gibt es da nochmal spezielle Empfehlungen, die Sie auch Ihren KundInnen, schwer auszusprechen, Kunden und Kundinnen, die mit einer Glutenunverträglichkeit zu Ihnen kommen, haben Sie da noch spezielle Empfehlungen, wenn dann eben was gegessen wurde, was man nicht so auf dem Schirm hatte und man merkt, oh.
Also was man auf jeden Fall, wenn man feststellt, man verträgt das Getreide nicht so gut und man es auch weitgehend weglässt, jetzt bei der Sensitivität, dann kann man hingehen und da gibt es von Dr. Bolz ein sehr gutes Präparat, um diese glutenfreie Ernährung zu unterstützen. Und zwar nennt sich das Glutenenzym. Und damit kann man eben kleinere Mengen, also die Restbestände, die vielleicht doch noch im Essen irgendwo vorkamen und nicht berücksichtigt sind, quasi aufspalten und somit die Unverträglichkeit ganz gut umgehen. Also das ist auf jeden Fall eine Unterstützung. Und die andere Variante ist, wenn wir jetzt den Körper entsprechend gut mit Nährstoffen versorgen wollen, weil, wenn man jetzt auf die Zöliakie kommt, wo die Nährstoffe nicht so angekommen sind, ne, weil ja die Darmsorten verklebt waren, dann sollte man nach dem Aufbau des Darms, wenn man Gluten quasi gemieden hat, dabei auch zum Beispiel von Alsitan gibt es so eine wunderbare Zöliakie-Formel, wo alle Mikro- und Makronährstoffe drin sind in Form einer Kapsel, die ich dann zuführen kann, so dass mein Körper auch wieder aufgebaut wird, ne, so gegen Mangelerscheinungen, dass es mir wieder generell auch schneller besser geht und ich mich besser regenerieren kann. Das ist auch auf jeden Fall nochmal ein Tipp dazu.
Ah ja, sehr gut. Und da will ich an dieser Stelle auch nochmal dran erinnern, man kann sich das jetzt aufschreiben, aber das haben wir schon häufiger gesagt, im Reformhaus findet man tatsächlich sehr gut ausgebildete Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater und da kann man dann auch nochmal nachfragen. Ne?
Ja, definitiv. Die können einem bestimmt gut weiterhelfen und ich kann nur sagen, dass ich ja selbst auch viele Ausbildungen an der Reformhaus-Fachakademie schon gemacht habe. Ja, da hat man schon ein breites Wissen und ich konnte aufgrund dessen meinen Kunden auch schon sehr oft gut weiterhelfen.
Ja, also jetzt habe ich schon mal wirklich viel gelernt. Gerade zum Thema Gluten bin ich doch recht ahnungslos gewesen, gestehe ich. Noch ahnungsloser, muss ich sagen, bin ich bei Histamin. Histaminunverträglichkeit, ich denke, das geht anderen auch so, ist wohl eher am wenigsten bekannt. Was für eine Art von Lebensmittelunverträglichkeit ist das denn?
Also ich kann auch sagen, das ist jetzt eine Unverträglichkeit, die ich finde in den letzten Jahren immer häufiger auftritt oder zumindest danach gefragt wird. Das war vor 15 Jahren irgendwie noch nicht so aktuell. Und hierbei handelt es sich nicht um eine Allergie, sondern eigentlich um eine Stoffwechselstörung. Das heißt, dass das Histamin vom Körper nicht richtig abgebaut werden kann. Und dann treten relativ schnell diesmal sogar nach dem Essen, also das ist nicht zeitverzögert, ne, über mehrere Stunden, sondern es geht oft sehr schnell, treten Beschwerden auf, wie denn zum Beispiel Bauchkrämpfe, Kopfschmerzen, Migräne, Hautrötungen auch. Die Leute, die kriegen oft so einen ganz roten Hals, ne, Halsdekolleté und man sieht richtig, da stimmt irgendwas nicht. Dann auch Übelkeit, Schwindel bis hin zu Herzrasen und Atemnot. Also es ist schon relativ unangenehm. Und oft ist es so, dass die Leute sich nach dem Essen so müde und abgeschlagen fühlen.
Und was ist Histamin? Wo steckt das drin?
Histamin ist eigentlich wichtig auch für unseren Körper, ist an vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt, dient auch dazu, dass zum Beispiel Entzündungen im Körper entdeckt werden und denen entgegengewirkt wird. Aber wir haben eben bestimmte Lebensmittel, die besonders histaminhaltig sind. Das sind so Lebensmittel, die zum Beispiel sehr lange gelagert sind, sehr lange reifen, zum Beispiel milchsauer vergorene Sachen auch oder fermentierte Lebensmittel. Und dann fällt mir jetzt dazu ein, zum Beispiel Käse oder Salami, Rotwein, Sauerkraut, Hefe. Das sind so die Sachen, die relativ histaminhaltig sind. Ne? Und wenn die Leute da eine Unverträglichkeit haben, dann reagiert man da auch entsprechend stark drauf.
Das ist natürlich jetzt eine ganz breite Palette, eher unspezifisch. Da würde ich sagen, da muss man ja wirklich auch nochmal ganz genau gucken, was man nicht gut verträgt. Was empfehlen Sie denn bei Histaminunverträglichkeit? Wie kann man sich da so ein bisschen wappnen?
Also eine Histaminunverträglichkeit, muss man vielleicht noch dazu sagen, die kann ich jetzt nicht beim Arzt bestätigen lassen. Da gibt's keinen Test für. Es wird da eher nach dem Ausschlussprinzip gegangen, weil ich also, wenn ich eine Histaminunverträglichkeit vermute und die Symptome sind ähnlich diese anderen Unverträglichkeiten, dann gehe ich am besten erstmal hin und schließe zum Beispiel Laktoseintoleranz oder Reizdarm oder Zöliakie oder was auch immer. Das wird erstmal versucht auszuschließen. Dann setze ich wieder mein Ernährungstagebuch ein. Dann mache ich mal mehrere Wochen wirklich histaminarme Ernährung. Dafür gibt es Listen, wo ich mich nachhalten kann. Und dann nehme ich wieder histaminhaltige Lebensmittel auf. Und wenn ich dann stark reagiere, dann weiß ich, ich habe eine Histaminintoleranz. Also das ist der Weg, um das erstmal rauszufinden, ne? An sich ist natürlich hier eine frische, gute Küche angesagt. Die meisten Gemüse- und Obstsorten sind eigentlich ganz gut verträglich, bis auf Tomate zum Beispiel. Das vertragen die Leute meistens nicht. Ja, aber ich kann mich also schon auch gesund und frisch ernähren. Das ist sicherlich ein großer Schritt in die richtige Richtung, ne? Dass ich meinen Körper mit gesunder Ernährung unterstütze, dass er vielleicht auch irgendwann wieder normaler funktioniert. Ich kann aber auch hingehen und zum Beispiel mit einem Produkt, das nennt sich Zeolit, das ist von Reformhaus Plus. Und Zeolit ist ein Vulkangestein, ganz fein vermahlen. Das bindet überschüssiges Histamin und stärkt auch den Darm. Somit kann ich, wenn ich mal histaminhaltige Lebensmittel gegessen habe, das Histamin entsprechend besser binden und das wieder beruhigende eine Wirkung hat. Was auch sehr, sehr gut hilft bei Histamin, sind die sogenannten Heilpilze. Heilpilze, das sind eigentlich essbare Pilze, die wir aber dann in Kapselnform haben von der Firma Terramundo. Und da gibt es zwei, die stark histaminhemmend sind. Und das ist der Chaga-Pilz oder der Reishi-Pilz. Gleichzeitig ist auch noch gut, dass die unser Immunsystem regulieren und basisch wirken. Also sie haben noch viele andere positive Wirkungen. Aber histaminhemmend wäre natürlich hier das, was am meisten wirkt. Ja, und dann komme ich natürlich wieder mal zu Schwarzkümmelöl. Das hatten wir schon mal. Da haben wir schon mal drüber geredet. Ja. Schwarzkümmelöl, das ist ja auch sehr vielseitig einsetzbar. Aber da ist ein Wirkstoff drinnen, der nennt sich Thymoxinon. Und dieser Wirkstoff, der hemmt die Freisetzung von Histamin, also blockiert das Histamin. Und somit können eben die Symptome, die histaminmäßig auftreten, wenn ich es gegessen habe, zu viel, entsprechend gehemmt werden. Und das Ganze hat auch noch eine wunderbare entzündungshemmende Wirkung. Also das sind so drei Produkte, die ich bei Histaminunverträglichkeit auf jeden Fall zu Hause haben sollte und dann entsprechend damit arbeiten sollte. Aber auch noch ganz wichtig, Histamin ist auch sehr abhängig von unserem Stresslevel. Das heißt, es macht durchaus Sinn, dass ich versuche, meinen Lebensstil ein bisschen stressfreier zu gestalten. Weil wenn ich sehr gestresst bin, dann vertrage ich oft Histamin viel schlechter, als wenn ich ganz ruhig und gelassen bin.
Auch hier nicht überraschend, denn wir predigen, ja, predigen ist ein blödes Wort, aber wir sprechen uns ja immer dafür aus, dass man die Sache ganzheitlich angeht. Ja, wie Sie gesagt haben, auf eine gesunde, eben auf die speziellen Unverträglichkeiten, abgestimmte Ernährung achten, frisch essen, ausreichend bewegen, Stressabbau, auch Entschleunigung und so weiter. Das sind ja alles Punkte, die ganz grundsätzlich helfen, mit Unverträglichkeiten besser umzugehen.
Das sollte unser Ziel sein. Generell für unser Leben, für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden einfach, ne?
Und grundsätzlich nochmal, bei egal welche Unverträglichkeit, Schwarzkümmelöl ist ja wirklich eine tolle Sache, haben wir schon oft drüber gesprochen. Fenchel-Kümmeltee ist gefallen. Ich glaube, den leichten Ingwertee haben Sie auch schon genannt. Ich habe noch den Schafgarbentee gefunden.
Schafgarbe ist auch wunderbar entkrampfend, regt ja die Durchblutung etwas an und bringt die Verdauungsorgane in Schwung. Also das ist schon auch ein ganz toller Tee, der da gut wirkt.
Und Bitterstoffe grundsätzlich, ne?
Definitiv. Also Bitterstoffe kommen ja sowieso leider in unseren Lebensmitteln immer stärker reduziert vor, weil die Gesellschaft ja Bitter nicht so gerne mag, wird über alles rausgezüchtet. Also ich sag jetzt mal ein Rucola oder auch ein Chicorée-Salat, ne, der ist ja nicht mehr so bitter, wie der noch vor 20 Jahren war. Und da ist es sicherlich sinnvoll, Bitterstoffe zuzuführen, weil Bitterstoffe einfach unsere Verdauung optimieren, alles besser arbeiten lassen. Und wenn ich alles besser aufspalten kann, dann funktioniert im Endeffekt mein gesamter Stoffwechsel viel, viel besser. Und das ist natürlich dann sehr, sehr positiv für ja das Vorbeugen auch für Unverträglichkeiten. Also insgesamt geht's mir dann besser und ich neige weniger zu Blähungen und zu Krämpfen etc., weil alles besser funktioniert. Also ich liebe wirklich die Bitterstoffe von M. Reich. Und zwar haben die einmal in höchster Bioqualität, das ist, finde ich, auch immer ganz wichtig. Und das gibt's einmal in Pulverform, das nehme ich dann einmal täglich zu mir vor der Hauptmahlzeit. Oder die haben auch schön für unterwegs die Bitterstofftropfen, alkoholfrei sei hier noch gesagt, ne, weil viele Tropfen sind mit Alkohol, finde ich hier super, dass das ohne Alkohol ist. Und die kann ich dann so dreimal täglich vor den Mahlzeiten gezielt einsetzen.
Das Ganze ganzheitlich angehen, dann geht es ja auch natürlich um eine gute Darmflora. Das ist an vielen Stellen hier im Podcast auch schon besprochen und beschrieben worden. Das heißt, gerade wenn man Unverträglichkeiten hat, macht es Sinn zu schauen, dass das Mikrobiom in Ordnung ist.
Auf jeden Fall, da sollten wir dran denken, das darf nicht zu kurz kommen, weil 80% des Immunsystems sitzt ja bei uns im Darm. Und wenn das geschädigt ist, weil wir vielleicht auch ständig Durchfall und Verstopfung haben, weil sich zu viele Gase bilden, sollten wir denn auch entsprechend wieder aufbauende Maßnahmen einleiten, unterstützende Maßnahmen. Und da habe ich natürlich auch wieder zwei Empfehlungen, die ich wirklich sehr gut finde. Einmal gibt es von Sanatura eine komplette Darmsanierungskur. In der ersten Phase nehme ich da 10 Tage ein Produkt, was aus Flohsamen, Leinsamen besteht und Pflanzenextrakte. Da habe ich die Bitterstoffe im Grunde schon mit drinnen. Und da kann ich entsprechend meinen Darm reinigen. Und anschließend habe ich ein Produkt mit Milchsäurebakterienstämmen und Akazienfaser, Vitamin C. Akazienfaser ist direkt das Futter für die tollen Milchbakterienstämme, die sich ja denn im Darm vermehrt ansiedeln sollen und ausbreiten sollen und die gute Darmflora quasi dann unterstützen und dass sich alles wieder regeneriert. Das ist so eine Monatskur, nennt sich Wohlfühlkur von Sanatura. Na, und für die Leute, die jetzt schon mehr Magen-Darm-Beschwerden hatten dadurch, ja, dass man auch sagt, naja, so die Darmschleimhaut, die ist nicht mehr ganz so in Ordnung dadurch. Ich neige auch hier und da zu Entzündungen und so, ne? Da könnte man für den Aufbau der Darmflora sehr gut auf Dr. Wolz zurückgreifen. Die haben halt Kapseln, wo noch mehr Milchsäurebakterienstämme drinnen sind. Das nennt sich Darmflora Plus Intensiv von Dr. Wolz. Und zusätzlich haben die auf den Markt gebracht jetzt ein Ballaststoff, wasserlösliche Ballaststoffe, aber nicht nur die Akazienfaser, sondern noch andere in der Kombi, die nicht nur als Futter für die Darmbakterien denn gelten, dass sie sich besser ansiedeln und vermehren, sondern die können auch die Darmschleimhaut mit reparieren. Und das ist auch nochmal eine Sache, die ich denn kurmäßig mal über, sage ich mal, 1-2 Monate einnehme, um meinen Darm da auf Vordermann zu bringen.
Absolut wertvolle Tipps, und wer regelmäßig den Podcast hier verfolgt, der wird bemerkt haben, dass einige der Produkte schon bekannt sind. Die wurden schon häufiger genannt im Zusammenhang mit Darmgesundheit, also ein riesengroßes Thema, nicht nur bei Unverträglichkeiten. Ja, aber klar, gerade wenn man eben immer wieder Probleme hat, dann macht das umso mehr Sinn. Ich hoffe, dass viele, die uns jetzt zuhören und die vielleicht ja unter verschiedenen Unverträglichkeiten leiden oder eine, das reicht ja auch schon, sich da wertvolle Tipps mitnehmen konnten. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank nochmal, liebe Frau Ludwigs.
Ja, ich danke Ihnen auch, Frau Feldmann-Uhl. Und ich hoffe auch, dass wir hier mit vielen Leuten ein Stückchen weiterhelfen konnten.
Davon bin ich überzeugt. Alle nützlichen Tipps von unserer Ernährungsberaterin Diana Ludwigs könnt ihr euch hier natürlich auch nochmal ganz in Ruhe anhören. Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, man kann zwischen den einzelnen Kapiteln hin und her springen. Das heißt, wenn ich nur für Laktoseintoleranz mich interessiere, kann ich dann einfach die nächsten Kapitel überspringen oder ich springe direkt zum Beispiel in die Histaminintoleranz. Eine individuelle Beratung bekommt ihr natürlich in eurem Reformhaus, wo ihr selbstverständlich alle empfohlenen Produkte zur Linderung der Symptome und zur Stärkung eurer Darmflora bekommt. Weitere Infos, wie zum Beispiel eine praktische Kopiervorlage für ein Ernährungstagebuch oder den Zöliakie-Ratgeber Glutenfrei leben und genießen aus der Reihe Reformhaus Wissen kompakt, findet ihr auf reformhaus.de und die Produkte natürlich auch im Reformhaus Onlineshop. Ich wünsche Ihnen und euch gute Besserung und gesunden Genuss. Bis zur nächsten Ausgabe hier im Reformhaus Podcast. Dem Podcast zum Wohlfühlen.